Durch die kommende Stunde begleitet Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Lebenshilfesendung. Wie schwierig es ist, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und Konflikte konstruktiv zu lösen, das erleben wir auch auf großer gesellschaftlicher Ebene täglich. Die Auseinandersetzungen um die richtigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona sind ein Beispiel, aneinander vorbeireden und gegenseitige Beschuldigungen eher die Regel. In der Kirche sieht es nicht viel besser aus. Man stelle sich etwa eine Begegnung zwischen Vertreterinnen von Maria 2.0 vor, mit ihrem Thesenanschlag am Kölner Dom, und dann eine marianische Gemeinschaft rund um die Botschaften eines Marienwallfahrtsortes. Ich kann mir vorstellen, dass da ein konstruktives Gespräch zumindest sehr, sehr schwierig wäre. Weihbischof Ansgar Puff aus Köln hat bei uns über die angespannte Situation in seinem Erzbistum gesprochen und auch da gesagt, die einzige Rettung kann sein, dass wir einander vorurteilsfrei zuhören und miteinander ins Gespräch kommen. Aber gerade das scheint ja ebenso unglaublich schwierig zu sein. Deshalb sprechen wir, wie so etwas gehen kann, konstruktive Konfliktlösungen, also das Angehen von Konflikten auf kleiner und großer Ebene. Darüber sprechen wir in diesem Monat in unserer dreiteiligen Reihe über eben den konstruktiven Umgang mit Konflikten mit dem Coach und Buchautor Christian Jäger, den ich hier ganz herzlich bei unserem kleinen Studio im Rheinland begrüße. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
Vielen Dank und guten Morgen an alle.
Herr Jäger, Sie haben das Buch Der Manager von Nazareth geschrieben und darin aufgeschlüsselt, wie Jesus selbst mit seinen Mitarbeitern und den Menschen, denen er begegnet ist, umgegangen ist. Und Jesus hatte ja wahrlich viele Konflikte. Er stand eben in dem großen Konflikt mittendrin, die römische Besatzung, sein Volk, dann die unterschiedlichen jüdischen Richtungen, Pharisäer, Sadduzäer und das gemeine Volk. Dann Konflikte zwischen seinen Jüngern und natürlich auch Konflikte rund um seine Person. Also Sie haben, Herr Jäger, diesen Umgang Jesu auch im Zusammenhang gebracht mit der gewaltfreien, also Kommunikation von Marshall B. Rosenberg, und haben da einiges von wiedergefunden. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, wieso da die Schritte sind, die Sie bei Jesus wiederfinden. Nochmal kurz die Zusammenfassung der ersten beiden Sendungen.
Ja, sehr gerne. Jesus hatte unterschiedliche Haltungen in Konflikten. Wenn er persönlich betroffen war, konnte er schon schroff sein. Wir kennen das, draußen warten deine Mutter und deine Brüder und er sagt, wer sind die? Ihr seid meine Geschwister, meine Brüder. Im Umgang mit Hilfesuchenden war Jesus sehr zuhörend und fragend. Also er hat nie von sich aus geheilt, sondern immer erst darum gebeten, sag mir, was ich für dich tun kann. Obwohl es manchmal offensichtlich erschien, wenn jemand blind ist, möchte er wahrscheinlich sehen können. Aber Jesus hat sich dafür interessiert, mit welchem Anliegen kommst du? Und diese Grundhaltung, die haben wir beim ersten Mal besprochen, wir müssen zuhören können. Zuhören ist viel mehr als nur das wahrzunehmen, was wir hören, sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen und das Verstandene, das, was bei mir angekommen ist, zusammenzufassen. Und bezogen auf das Marshall-Konzept geht es darum, dass ich dann meine Position vertrete. Und das hat Jesus aus meiner Perspektive einmalig hinbekommen, und zwar meistens friedlich, meistens konziliant. Wir werden heute noch häufiger das Wort konsensfördernd benutzen, aber manchmal auch ganz krass und ganz positionsstark. Denken wir an die Szene, die Sie alle kennen, als Kinder zu Jesus wollten. Und die Jünger wollten die Kinder nicht zu ihm lassen. Die stören, die plärren, die sind nicht gut, das ist kein Umgang für dich. Und Markus, der älteste Evangelist, schreibt dann, Jesus wurde ungehalten. Also unwirsch, der hat sozusagen in unserer Sprache auf den Tisch gehauen und gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, und zwar sofort. Und dann mit der Erklärung, denn wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, dann könnt ihr nicht das Himmelreich bekommen, dann könnt ihr nicht eingehen. Also das Position beziehen, das Klarsein wird ein großer Impuls, vielleicht sogar ein Rat sein für all diejenigen, die im Moment darüber nachdenken, wie können wir Konflikte lösen, auf der kleinen Ebene, die Sie angesprochen haben, zu Hause, privat, vielleicht sogar Corona-bedingt, aber eben auch ganz massiv in unserer Kirche und der Gesellschaft.
Jesus hat zugehört, und er hat aber nicht, das habe ich auch noch in Erinnerung aus der ersten Sendung, das heißt nicht, dass man einfach stundenlang alle Wortschwelle über sich ergehen lässt, sondern es war sehr ein konstruktives, aktives Zuhören, das den anderen ja irgendwie auch schon konfrontiert. Aber ich denke jetzt an die Versuchung Jesu in der Wüste, von der wir ja jetzt auch gehört haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich so diese Szene vor mir sehe, also dem Satan da, dem Versucher, dem hat er gar nicht zugehört.
Zu Beginn schon. Denn dieser Satan begegnet ihnen ja erstmal. Und das war Jesu Offenheit. Ich glaube, jedem gegenüber, jedem Kranken, jedem Andersdenkenden, selbst diejenigen, die ihm eine Falle stellen wollten. Und der Satan war ja der Erste, der zumindest biblisch erwähnt ist mit dieser Falle. Dem hat er erst einmal zugehört und dann gemerkt, nein, der Weg geht gar nicht. Also ich lasse mich auf deine Diskussionsgrundlage, auf deine Argumentation, auf deine Manipulation nicht ein. Und das heißt jetzt nicht, wir sollen die Ohren auf Durchzug schalten. Das ist nicht jesuanisch und auch heute nicht sehr konziliant, finde ich nicht. Macht nicht sympathisch, wenn einer so tut, als wenn er zuhört und einfach nur nickt, aber nichts bei ihm ankommt, sondern wir sollen vielmehr dann unseren Weg gehen. Und das hat etwas zu tun bei Jesus in der Wüstenszene, in dieser Fastenszene, ganz klar mit der Eigenreflexion und mit der Auseinandersetzung der eigenen Werte, die daraus erfolgt. Also wofür stehe ich? Er hätte es ganz leicht gehabt, so beschreibt das die Bibel. Er hätte alle Völker der Welt beherrscht, die ganze Erde untertan gehabt, wenn er doch nur einmal gezeigt hätte, ich fordere Gott heraus. Und Jesus sagt, nein, Gott stellen wir nicht auf die Probe, das dürfen wir nicht. Das ist mein klarer Wert. Da ist eine Grenze, da ist eine Schallmauer und die durchbreche ich nicht. Und deshalb ist mir jetzt egal, du Teufel, was du erzählst. Lass mich einfach in Ruhe, hier kommt nichts mehr an. Das ist erlaubt. Und das ist sogar da dringend geboten, wo Menschen immer und immer wieder so etwas erleiden wie, du bist schuld am Konflikt. Wir hatten das in den letzten Sendungen, dass Hörerinnen gesagt haben, ich habe erfahren in meinem Leben, ich habe das noch genau im Ohr, dass jemand sagte, du bist nicht okay, ich bin okay. Das ist unanständig, da steht niemandem zu sagen. Und das wäre so eine Stelle, wo ich auch sage, nein, ich höre nicht mehr zu. Also ich bin jetzt nicht in Hass oder Wut oder Zorn, aber ich bin konfrontativ. Ich beziehe Stellung und das hat Jesus uns vorgemacht. Und ich glaube, wir können das auch, wir können das alle.
Ja, so bei, auch als Petrus einmal ihm sagt, Herr, das kann doch nicht der Weg sein, das mit dem Kreuz im Grunde der Leidensweg und so, auch da hat er sich wirklich, da kann er ja sehr schroff werden in solchen Momenten.
Ja, eindeutig.
Weg mit dir, Satan, hinter mich, das ist ja schon deutlich.
Und das
deutlich.
Gegenüber dem Teamsprecher, gegenüber dem ersten Jünger sozusagen, also seinem Mannschaftskapitän, das ist schon hart. Noch härter, und ich habe lange darüber nachgedacht, auch bei der Entwicklung meines Buches, was ist da geschehen, als die sogenannte Tempelreinigung passiert? Alle Evangelisten berichten darüber, also alle vier. Und bei Johannes ist es besonders hart, also er beschreibt das ganz krass, dass Jesus eine Geißel herstellt aus Stricken, dass er die Tische umwirft. Wir kennen das, ich habe ein Lieblingsmusical, das ist Jesus Christ Superstar. Da schreit er wirklich in dieser Szene. Er geht gewalttätig dagegen vor und seine Botschaft lautet ja, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Also hier geht es nicht um Kinkerlitzchen, nicht mir ist eine Laus über die Leber gelaufen und ich werde jetzt gerade mal cholerisch. Das wäre ja absolut kein Vorbild. Sondern hier sind die tiefsten Grundwerte, die Jesus hatte und die er vermitteln wollte, erschüttert. Und deshalb bezieht er hier so hart Stellung, wie wir das in vergleichbaren Situationen von ihm kaum kennen. Also da ging es wirklich um alles. Und wenn das so ist bei uns, also wenn wir heute im Jahr 2021 merken, hier werden unsere tiefsten Empfindungen, unsere Grundüberzeugungen ad absurdum gestellt. Wir werden angegriffen in unserem, was uns heilig ist. Dann halten wir nicht nur die Wange hin und hören nicht nur zu und sind lammfromm, sondern beziehen Stellung. Christen sind kantig.
Jetzt ist es ja so, dass wir alle nicht Jesus Christus selbst sind. Das heißt, die Selbstsicherheit dazu haben, ich bin hundertprozentig sicher, das ist so falsch, dass ich so dagegen aufstehen darf, die fehlt uns ja in aller Regel. Und manchmal auch zu Recht, oder würde ich sagen zu Recht, ich denke, wenn ich so an die franziskanische Spiritualität denke, von der ich sehr geprägt worden bin, da ist es immer so, wir sind Brüder und wir sind alle eben nicht wirklich Jesus und deshalb steht es uns auch nicht immer unbedingt zu, ganz genauso wie er zu handeln, weil er einfach ganz Mensch, aber auch ganz Gott ist und dadurch auch eben ganz heilig und das ist keiner von uns. Wie kann man dann damit umgehen, dass man weiß, in einem Konflikt, ich bin sicher, das werden Werte angegriffen, ich bin ganz fest davon überzeugt, das ist ganz, ganz falsch, aber nun bin ich auch als Mensch, kann ich mich auch mal irren? Spielt das auch eine Rolle dann darin?
mindestens das verbindet uns, wahrscheinlich noch viel mehr, Frau Fröhlich. Ich bin auch franziskanisch geprägt. Die Kirche in Recklinghausen-Stuckenbusch, zu der ich gehöre, ist die St. Franziskuskirche. Wir hatten jahrelang Franziskaner und heute noch franziskanische Schwestern, die unsere Gottesdienste mitbegleiten und das Gemeindeleben. Und der heilige Franz hat verschiedene Dinge uns beigebracht, unter anderem, wie er sogar mit Tieren schafft, in eine Beziehung zu treten, also gemeinsame Interessen hervorzuholen. Und ich halte das für einen wunderbaren Weg, um auch in aussichtslosen Situationen voranzukommen. Dazu ein Beispiel, das die meisten Hörerinnen und Hörer kennen, vor allem wenn sie rund um die Weihnachtstage fernsehen. Es gibt ja die Trilogie der Sissi-Filme. Und in dem letzten Teil, der ausgestrahlt wird, nachdem Sissi ihre schwere Krankheit überwunden hat, ist sie mit dem Kaiser zusammen auf dem Weg nach Venedig. Sie kommen auf dem Markusplatz an und auf dem ganzen Weg werden sie gesäumt von Menschen, die sich abwenden, und keiner macht was. Keiner applaudiert. Vorher in der Mailänder Scala gibt es sogar noch einen Affront. Also es ist richtig konfliktbeladen. Und sie in ihrer Krankheit sagt zu ihrem Mann, hey, es tut mir so leid, dass du das erleben musst. Und er sagt, ich bin so froh, dass du da bist. Und dann kommt diese rührende Szene, man könnte sagen kitschig, ist sie aber nicht. Ich sehe da franziskanisches Überspringen von. Und zwar sieht sie ihre Tochter, der ganze Episkopat kommt und sie fängt an zu laufen und läuft ihrer kleinen Tochter entgegen und nimmt sie in den Arm unter Tränen. Und die Italiener, die dabei stehen, sehen das und plötzlich fängt einer an und ruft Viva la Mamma. Also sie finden das Interesse, die Gemeinsamkeit. Sie ist auch eine Mama. Sie fühlt wie du und ich. Wir sind nicht heilig. Wir sind fehlerhaft und sündhaft. Und wenn wir diese Gemeinsamkeit herstellen, dann sind wir in etwa da, wo Sie eben schon sagten, was in Köln oder in anderen Bereichen fehlt, nämlich dieses Schablonendenken, dieses Scheuklappen. Ich bin auf der richtigen Ebene und ich habe Recht, muss fallen, damit wir wieder ins Gespräch kommen können. Und bei Sissi war es so, alle haben sich angeschlossen. Der Jubel war von allen dann zu hören und dadurch konnte wieder eine Botschaft wahrgenommen werden.
Jetzt nehmen wir mal ich nehme das jetzt, reife das einfach raus, weil es gerade aktuell ist, eben Maria 2.0 schlägt Thesen an den Kölner Dom. Ich unterstreiche, hier geht es nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ich möchte über dieses Thema auch nicht mit unseren Hörerinnen und Hörern nachher reden, weil darum geht es jetzt einfach nicht. Wir nehmen jetzt nicht den Inhalt von der ganzen Geschichte, sondern wir nehmen einfach wahr, da sind Gruppen in der Kirche, die eine Position vertreten, die sehr, ja, sagen wir mal, zeitgemäß ist, würde ich sagen, eben Frauen müssen gleiche Rechte haben wie Männer und so, und die das übertragen auf die Kirche und einfordern, dass Kirche sich da eben unserer Zeit, unserem Denken, unserem Wahrnehmen anpassen sollte. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, das ist genau der Verrat an dem, was Jesus ist. Er geht nicht mit der Zeit, sondern er hat eine zeitlose Wahrheit und er hat eben Frauen auf eine andere Weise die Würde gegeben, als über ein alles gleich machen dürfen wie die Männer. Und da stehen jetzt diese Positionen sich sehr unversöhnt gegenüber. Und normalerweise hat die eine auch überhaupt kein Verständnis für die andere. Also ich meine, wir haben jetzt heute als dritten Teil, ich meine, wir können einander zuhören. Wenn man gute Nerven hat, dann kann man das in so einem Fall noch. Und sicher kann ich auch, wenn ich jetzt zu einer der Gruppen gehöre, irgendwo nachvollziehen, was der andere meint, auch wenn es nicht meine Schlussfolgerung ist, dann kann ich auch meine Position vielleicht, wenn ich es gut mache, so konstruktiv vertreten, dass es eben ohne Vorwurf ist, sondern einfach sagt, ich glaube, aber das ist so und so und da stehe ich auch zu. Aber Wege zueinander, da sind wir ja immer noch himmelweit von entfernt. Wie kann das dann gehen?
Wenn wir Corona jetzt mal aus dem Spiel lassen, im Sinne der Abstände, der Distanz, ist das genau der richtige Weg, die Distanz zu überspringen. Also die Vertreter, die ich als die dritte Gruppe sehe, die sagen, wir verstehen beide Positionen oder beide Positionen sind uns egal. Uns geht es um ganz andere Themen in der Kirche. Die könnten jemanden stellen, der als Vermittler agiert. Noch professioneller wäre es, einen Konfliktcoach oder Vergleichbares zu holen, der sagt, ich brauche Vertreterinnen und Vertreter beider Lager, beider Positionsgruppen, und zwar diejenigen, die jetzt nicht verbissen um ihr Recht kämpfen, sondern den Anspruch haben, verständlich rüberzukommen. Und zu verständlich heißt wieder aus einer gemäßigten Haltung heraus. Das ist ähnlich wie in einer Verhandlungsführung. Daher kennen wir ganz viele Parallelen. Ich gehe mit dem Ansatz dahin, das haben wir bei Fluglotsen und Piloten ganz häufig erlebt. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Tarifänderungen und die Arbeitgeber sagen nein. Und irgendwann kommt ein Schlichter ins Spiel, häufig Prominente, die dann versuchen, einen Kompromiss auszuhandeln. Ich glaube, das ist ein eingefahrenes Verfahren, das gar nicht so günstig ist. Wir können schon lange vorher, ohne anzudrohen, wir streiken, wir gehen in den offenen Kampf, wir protestieren, wir nageln oder hängen irgendetwas an den Kölner Dom. Je frühzeitiger, umso besser ins Gespräch kommen. Und wenn ich weiß, wir kommen auf einen neutralen Boden, also nicht im Büro von Kardinal Wölki und nicht in der Zentrale von 2.0, sondern an einem neutralen Ort, vielleicht sogar einem mit franziskanischem Flair, wo es um Vielfalt geht, und sagen dann, Sie nehmen dort Platz, Sie nehmen dort Platz, und jeder hat jetzt Zeit, nacheinander seine Argumentationen vorzubringen. Mit folgender Zielsetzung. Nehmen wir mal an, die Vertreterinnen der radikalen Position 1 fangen an. 2-3 Minuten maximal, länger gebe ich Ihnen nie, weil man eben nicht viel mehr zuhören kann, überhaupt gerade in so wichtigen Themen. Und dann wird die andere Seite gebeten, zusammenzufassen, was angekommen ist. Und zwar einmal, wir sprachen drüber im ersten Teil paraphrasierend. Das heißt, ich fasse zusammen, ich glieder das Gehörte, zeigt dadurch, ich habe zugehört und den Teil habe ich verstanden. Und meine Anschlussfrage geht dann zum Verbalisieren. Wie fühlen die sich? Also wie fühlt sich Gruppe 1? Was ist bei Ihnen jetzt angekommen? Das heißt, übersetzt, ich lasse die beiden Parteien, es geht auch mit 3 oder 4, da muss man halt nur zirkulär arbeiten, die Perspektive des anderen einnehmen, wenigstens für eine kurze Zeit. Und erst dann, wenn das geschehen ist, also wenn die zuhörende Partei zusammengefasst hat und diese Gefühlslage versucht zu verstehen, dann werden die Positionen getauscht. Und das, was da häufig nicht klappt, wegen der Emotionalität, wegen des Eingefahrenseins, kann man dadurch entschärfen, dass man es neutral auf Karten schreibt, beispielsweise. Also, oder auf eine Flipchart, auf eine Tafel, dass die Position, die Meinung, die Werte, die hier vorgetragen werden, neutralisiert, aufgehängt werden an eine Wand oder eben auch auf einen Computer geschrieben, um sich anschließend damit auseinanderzusetzen. Wir können das überbordende Gefühlsmäßige dann ausklammern und gehen auf die Sach- und Faktenlage. Und damit hätten wir einen guten Zugang, um diese beiden Lager, wie Sie die beschreiben, auch einladen zu können, überhaupt zu kommen. Also keiner soll sich verbiegen, darum geht's nicht. Wir erwarten nicht, dass alle hinterher rausgehen und sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern ihr habt einmalig die Chance, mit Moderation eure Themen so zu besprechen, dass sie bearbeitet werden können. Das ist der erste große Schritt aufeinander zu.
Also ich meine, das ist jetzt eine fiktive Geschichte, weil im Grunde das, welche Stellung die Frau in der Kirche hat, ist ja auch nichts, was hier in Deutschland entschieden wird und schon gar nicht. Ja, es gibt ja auch keine festen Vertreter, außer eben, also auf der anderen Seite sozusagen, ein fester Vertreter einer anderen Gruppe. Es ist auch schwierig, das auszumachen. Insofern aber einfach mal so fiktiv dargestellt, wie könnte sowas aussehen in einem, bei einem Thema, wo die Fronten einfach sehr, sehr sind, von den Ansichten. Ja, und das heißt, Wege zueinander finden kann man am Ende nur, wenn man sich irgendwo, habe ich das richtig verstanden, bereit ist, sich einzulassen. Hier können wir jetzt schwer einen Konfliktweg finden, weil es im Grunde auf der Ebene hier keine Lösung gibt, weil die Lösung ja ganz woanders getroffen wird. Hier unterhalten wir uns über Befindlichkeiten zunächst mal und über Ansichten, ohne dass wir hier irgendwie eine Lösung haben können. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Fall, wo es um Konflikt zum Beispiel in der Ehe geht. Da ist es ja so, dass die zwei, die auch die Entscheidungen treffen können, dann zusammensitzen, anders als eben bei dem anderen Fall. Und da könnte dann das so aussehen, dass man, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, da ist ein aus meinem Bekanntenkreis ein Ehepaar, die sind getrennt, die haben die Kinder in einem Haus und wechseln sich ab in dem Haus und da kommt es ständig zu Konflikten, wie machen wir das, wenn wir jetzt, die eine sagt, da müsste eine Mauer hochgezogen werden, weil wir eben noch ein Zimmer mehr brauchen, damit jedes Kind ein Zimmer hat. Der andere sagt, da kannst du eigentlich, wir können ja uns in dem einen Zimmer abwechseln. Da sagt sie, das ist für mich ein No-Go, ich will nicht in dem Zimmer schlafen, in dem du schläfst. Und dann sagt der andere wieder, ja, du kannst, dann kannst du es ja selber bezahlen, wenn du da was hochziehen willst, oder ich mache das in Eigenarbeit, sagt sie, das dauert mir zu lang. Also solche Sachen, da könnte man, da ist dann eben die Frage, wie findet man da eine Lösung, weil eben natürlich in solchen Fällen auch die in solchen Fällen auch die alten Geschichten, die ja dazu geführt haben, dass dieses Paar jetzt getrennt ist, die kommen an der Stelle ja immer wieder genau zum Tragen. Das ist ja genau das, was mich am anderen so furchtbar nervt.
Und genau das ist so gefährlich, wenn die hochkommen, weil wir dann miteinander die Schwierigkeiten haben, alte Kamellen aufzuwärmen. Also sozusagen das, was vor 20 Jahren passiert ist, nochmal aufzutischen. Und das ist ja abgelaufen, das geht ja gar nicht mehr. Beide Situationen, die Sie beschrieben haben, haben eine Ähnlichkeit. Und zwar sagen Sie zwar, wir können keine Lösung finden auf der kirchlichen Ebene bei so großen universalkirchlichen Themen. Das stimmt nur bedingt. Wir können keine letztendliche machtvolle Entscheidung darüber treffen, aber eine Lösung können wir finden. Also das ist ja zum Beispiel der Ansatz des synodalen Weges, dass die Hauptamtlichen und die Laien, einfach ausgedrückt, miteinander so konsensfähig werden, dass sie sagen, das wünschen wir uns für unsere Kirche, für unsere Gemeinden. Ob das umgesetzt wird 1:1, ist eine Frage, die andernorts entschieden wird. Aber das wäre eine gemeinsame Lösung, weil wir einen gemeinsamen Grundtenor, einen Konsens gefunden haben. Bezogen auf dieses Ehepaar können die alleine auch die Lösung nicht finden. Das ist ja gerade das, was die in den Jahren vorher immer versucht haben, und es hat nicht geklappt. Das ist unter anderem davon abhängig, dass wir in bestimmten Konfliktsituationen spontan, meistens geprägt durch das, was wir aus unserem Elternhaus kennen, reagieren. Also dazu gibt es einen Fachbegriff, die Spiegelneuronen. Wir haben viele Verhaltensweisen, eben gerade auch im Konfliktverhalten, abfotografiert und rufen die unbewusst auf. Wenn zu Hause viel geschrien wurde, Türen wurden geschlagen, neigen viele Menschen dazu, das genauso zu tun, ohne es zu merken. Oder irgendwann wird es reflektiert und sie machen es gar nicht mehr. Also sie gehen einen neuen Weg. Und bei dieser Ehesituation, ich habe ganz aktuell einen Bekannten, wo jetzt gerade die Frau dabei ist, auszuziehen, weil sie einen neuen Partner hat. Ein 13-jähriger Sohn ist mit im Spiel. Da haben wir Folgendes gemacht. Und ich glaube, das ist für alle spannend und interessant, weil ich erstmal abchecken kann, als einer von beiden Beteiligten, in dem Fall der Mann, weil der mich angesprochen hat, in welcher Position siehst du mich gerade? Also was erwartest du von mir bezogen auf die Wand, die hochgezogen wird oder andere Themen? Wir haben 4 Variationen, mit denen wir professionell arbeiten. Das erste ist der sogenannte Kummerkasten. Sie kennen das, eine Frau kommt nach Hause, ich mache jetzt klassisch, Frau kommt nach Hause, Mann sitzt schon am Esstisch, beide wollen jetzt gemütlich Abendessen und sie erzählt aus ihrem Job. Und es kommt ganz schnell sowas wie, ja, das ist doch ganz klar, musst du so und so machen. Also ein lösungsorientiertes Denken des Mannes. Das hat auch was zu tun mit männlich-weiblich, aber gibt noch mehr Kriterien. Und schon ist schlechte Stimmung, weil sie gar keine Lösung will. Sie möchte, dass jemand zuhört. Wir nennen das Kummerkasten oder Beichtvater, das ist egal. Jeder Friseur, jede Friseurin muss so einen Anteil haben. Wenn die sich jede Geschichte wirklich zu Herzen nehme, würde sie keine Haare mehr schneiden können. Da brauche ich sowas, ich höre zu und das erleichtert. Die zweite Variante ist der Koalitionspartner. Also ich möchte dich auf meine Seite bringen. Da gibt es, Achtung, eine große Manipulationsgefahr. Kinder können das sehr gut. Also die Mama hat gesagt, wir bauen da eine Mauer hin, Papa, oder wir reißen eine weg. Sie hat es vielleicht gar nicht so gesagt, aber schon ist eine Zwistigkeit, eine Intrige gelegt. Und der zu begegnen heißt, ich muss abchecken, willst du mich als Solidaritätspartner, als Koalition, und bin ich dazu bereit? Die dritte Fassung, die kennen Sie alle, ich möchte jemanden, der mir einen Rat gibt. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie wir vorangehen. Weder in der kirchlichen Problematik noch auf staatlicher Ebene und schon gar nicht in der Familie. Vielleicht bist du der Ratgeber oder vielleicht bist du auch damit überfordert und sagst, nein, dann suchen wir uns jemanden, der uns sagt, wie wir das besser aufteilen können, wie es für uns kommoder wird. Und die vierte Fassung, das ist das, Frau Fröhlich, was Sie eben ansprachen und in vielen gesellschaftlichen Ebenen mich gerade umtreibt, ist die Frage des Entscheidens, also der Machtinstanz. Ich habe das heute Morgen auf dem Weg hierhin im Auto gehört, im Autoradio, dass Putin der Europäischen Union droht, wenn ihr euch nochmal einmischt wegen der Nachverurteilung von Herrn Nawalny, dann würde er Beziehungen abbrechen. Ich sehe das als eine klare Aufforderung, nicht nur an Politikerinnen und Politiker, sondern auch zum Beispiel an alle Bischöfe, die sich als christlich identifizieren, um gemeinsam eine Erklärung abzugeben und nicht nur hinter den Kulissen diplomatisch zu agieren und zu sagen, dieses Unrecht, was ihr da betreibt, schreit zum Himmel. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Also wir übernehmen die Machtposition, denn wir haben diese Macht, uns für Kranke, Schwache, Benachteiligte, Opfer einzusetzen. Gleiches gilt, also dieser vierte Aspekt, ich bin kein Ratgeber alleine oder ein Zuhörer, ich soll und will entscheiden für die Frage der Verteilung und der ungerechten Verteilung der Impfstoffe in der Welt. Wer soll sich denn dazu bitte schön äußern, wenn nicht diejenigen, die einen universalen Anspruch haben? Und das sind Religionsgemeinschaften und das ist Politik. Und dann gilt auch zu sagen, in diesem Konflikt, der da herrscht, beziehen wir deutlich Stellung. Das kann im ersten Moment wehtun, verlangt ganz viel Huzpe, ganz viel Energie, ganz viel Selbstvertrauen, aber in unserem christlichen Kontext eben auch das Vertrauen in Gott. Also diese Unterstützung durch eine Macht, eine Souveränität, die Menschen alleine nicht hinbekommen, die aber immer wieder im Laufe der Geschichte gezeigt hat, so lösen wir Konflikte. Da kommt jemand und eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin, zwischen Ost- und West-Europa wird eingerissen. Das haben wir live erlebt. Und das geht nur dadurch, dass Menschen klar Stellung beziehen. Aber nur dann, wenn sie dazu bereit sind. Das gilt für alle vier Bereiche.
Jetzt ist, Sie sprachen eben von dem Selbstvertrauen, das es dafür braucht. Das ist ja gerade das, was uns in der Kirche aktuell, auf jeden Fall in Deutschland, mal oft fehlt.
Ob es fehlt oder gerade ein bisschen verschüttet ist, kann ich noch nicht unterscheiden. Auf jeden Fall trauen sich ganz viele nicht mehr in die Öffentlichkeit, weil gesagt wird, ihr seid doch die, die den Moralzeigefinger hochheben und macht die schlimmsten Dinge. Mhm. Ihr seid alle missbrauchend und so weiter. Also es wird mit Stereotypen gearbeitet. Es ist dringend Zeit. Dringend, dass alle Verantwortlichen in der Kirche, Männer und Frauen, jetzt nicht mehr so tun, als wäre das schlimm, sondern klar machen, wie schlimm das ist. Und dann auch sagen, welche Wege finden wir jetzt da hinaus? Sich glaubwürdig wieder darzustellen, heißt, transparent zu sein und klar und eben auch mutig. Also es gibt ja die Mehrzahl von den Menschen in unseren Kirchen, sind keine Verbrecher, sondern sind Menschen, die diesem guten Weg folgen wollen. Und dass die sich solidarisieren, finde ich viel wichtiger als auszutreten. Also wenn jeder das Schiff verlässt, geht das Schiff unter. Meine Parole würde jetzt heißen, jetzt trete ich erst recht in die Kirche ein und sage, jetzt ist die Zeit, um es wieder zu ändern, um das Ruder rumzureißen. Und es gab noch nie so viele Menschen aus meiner Sicht weltweit, die dem zustimmen. Denn das, was da passiert ist, war mehr als ein Warnzeichen. Es ist nach 12. Und deshalb gilt, genauso wie in vielen Konfliktsituationen, wir können, solange die 9. Eskalationsstufe, die hatte ich angedeutet beim ersten Mal, das ist der totale Krieg, solange die noch nicht eingetreten ist, können wir den Konflikt noch beherrschen. Also in allen Phasen davor kann man durch Gespräche, durch Mediation, durch Moderation, durch wirklich hartnäckiges am Ball bleiben, Konflikte lösen. In dem Fall nicht mehr. Dann heißt es nur noch Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kampf bis zur Vernichtung. Auch das erleben wir in dieser Welt und dafür hat noch keiner irdisch leider eine Lösung gefunden. Soweit sind wir weder in der Kirche, noch mit Nawalny, noch mit Impfstoff und bestimmt auch in den meisten Ehen nicht.
Vielleicht abschließend noch, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer mit in diese Sendung hineinbitten. Herr Jäger, also das heißt, wenn wir hören einander zu, wir können unsere Position durchaus auch mal sehr bestimmt vertreten und wir versuchen, Wege zueinander zu finden. Das klingt alles nach etwas, was man auch in den kleinen, wo es nicht so brennt, Konflikten des Alltags gut einüben kann, immer wieder. Das Problem ist dadurch, dass man diese kleinen Konflikte auch überleben kann. Ohne was zu tun, lässt man sie oft liegen und dann übt man das halt nicht ein.
Ja, und das ist so ähnlich wie Fahrradfahren oder andere Dinge. Wenn man einmal konnte auf dieses Rad aufsteigen und fahren, dann verlernt man es angeblich nicht. Ich gehe da auch von aus, dass es so ist. Wenn ich es aber nie getestet habe, dann kann ich es nicht erlernt haben. Dann brauche ich Übung. Übung macht den Meister. Eine gute Übung, die jeder und jede zu Hause machen kann, ist die sogenannte leere Stuhlmethode. Das heißt, Sie setzen sich in die Küche, ins Wohnzimmer mit zwei Stühlen. Auf einem sitzen Sie, der andere bleibt leer. Und Sie formulieren jetzt im Geiste vielleicht auch laut, also ich mache das durchaus hörbar, dass meine Tochter ab und zu vorbeikommt und sagt, Papa, mit wem sprichst du? Und ich sage, du, ich habe gerade, ich übe. Das reicht dann als Erklärung. Und ich stelle meine Position vor. Ich versuche durch Formulieren meine Gedanken zu gliedern, zu ordnen. Und irgendwann bin ich durch, habe das gesagt, bin meinen Teil losgeworden. Wohl weiß ich zu jemandem, der da gar nicht sitzt. Den ich mir aber vorstelle, also zum Beispiel den Ehepartner oder die Vertreterin der anderen Partei. Und dann gehe ich auf den anderen Stuhl, versetze mich in diese Position. Also ich habe einen Streit mit dem Klaus und jetzt bin ich der Klaus. Ich fühle mich jetzt für einen Moment wie der Klaus und äußere mich jetzt zu dem Gesagten. Jetzt ist nämlich mein Stuhl leer. Jetzt spricht der Klaus mit dem Christian. Das hat nichts mit Schizophrenie oder Ähnlichem zu tun, sondern ist eine wunderbare Vorbereitung für den Ernstfall. Um dann, wenn ich wirklich mit dem Klaus ins Gespräch komme, zu wissen, so könnte er agieren, so könnte er antworten. Das ist vielleicht eine Position, die ich vorher gar nicht bedacht hätte. Und in aller Regel, in 99% aller Fälle, gehen diejenigen, die das so trainieren, zielführender, lösungsorientierter und ich habe es gesagt, konsensfördernder vor. Und das ist der Kardinalweg.
Jetzt haben wir viel gehört über die Wege, um in einer Konfliktsituation wieder zueinander finden zu können. Lauter Anregungen von dem Coach und Buchautor Christian Jäger. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt gefragt in dieser Sendung, auch mit Ihren eigenen Fragen, vielleicht auch mit Ihren eigenen Beispielen. Herr Jäger ist für Sie hier noch da. In dieser Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb, Wege zueinander finden in unserer kleinen Reihe über den konstruktiven Umgang mit Konflikten. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Konstruktiver Umgang mit Konflikten ist unser Thema. Heute sprechen wir über die Wege, die wir zueinander finden können und wie, gerade dann, wenn Positionen völlig festgefahren sind. Eine Hörerin ruft uns an, anonym aus dem Schwarzwald. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Ich habe da ein Problem gehabt. Ich weiß, Sie haben sowas auch. Wir haben hier einen Mann, der ist gehörlos, ganz gehörlos. Und ist blind. Und ich bin auch blind. Und habe auch ein Gehörgerät. Und ich bin einmal der Mann, der ist so, er will nicht, dass man ihn anfasst. Er will nicht, dass man ihm was schenkt. Ich habe ihn damals auch zum Geburtstag was schenken wollen. Und er hat es abgewiesen. Er ist ganz, ganz sauer auf mich. Und das hat mir auch sehr gekränkt. Ihm hat es auch gekränkt, weil ich an ihn gestoßen bin. Das natürlich einfach der Fall war, weil ich ihn nicht gemerkt habe. Das ist ja dreimal passiert. Und dann hat er mir gemeint, ich täte ihn Hunde anfassen. Und ich weiß nicht, haben Sie das auch schon erlebt? So eine Person, die einfach nicht will, dass man ihn anfasst, dass man ihn grüßt, dass man ihm was schenkt. Ich weiß nicht, ich bete. Und dann das Einzige, was ich eben machen konnte, ich bete für ihn eben im Rosenkranz. Anders kann ich nichts tun. Er will einfach nicht, dass man ihn anfasst.
Und dann soll es genauso sein. Seine Position, seine Haltung zu akzeptieren, auch wenn sie noch so weit entfernt oder so verwirrend erscheint, ist richtig. Und Sie haben gesagt, ich kann nichts anderes machen, als für ihn zu beten, zum Beispiel im Rosenkranz. Damit tun Sie schon eine ganze Menge. Denn gerade die Kommunikation mit gehörlosen Menschen, die dann auch noch erblindet sind, ist ja hochgradig kompliziert und geht in der Regel nur über Taktiles, also irgendwas mit Berühren. Wenn er das nicht wünscht, aufgrund seiner Lebensgeschichte, dann versuchen Sie ihn bitte nicht zu verändern, sondern tolerieren das. Und Sie selber haben mit dem ersten Geschenk aus meiner Sicht keinen Fehler gemacht. Sie haben es ja definitiv gut gemeint. Und wenn Sie es jetzt gut machen, dann schenken Sie ihm nicht nur das Gebet, sondern positive Gedanken.
Ja, es ist schwer, ja. Ich bin ja auch selber blind und habe ein Hörgerät.
Da können Sie sich vielleicht auch in ihn hineinversetzen ein wenig, dadurch, dass Sie eben... Ja, ähnliche Einschränkungen haben wie er.
Und der hilft tatsächlich, das stimmt.
Es gibt ja auch nicht nur die körperliche Berührung, Herr Jäger, sondern eben auch, ich denke, manche Menschen können das ja sehen, wenn ich daran denke an den jungen Raphael Müller, der eben schwerst behindert ist und der die Aura der Menschen offensichtlich sehen, spüren kann. Sowas ist bei uns dann ja unbewusst. Es gibt ja auch eine Ausstrahlung, die der andere hat. Ich vermute, dass Menschen, die nicht sehen, nichts hören können, vielleicht auch ganz besonders sensibel sind eben für diese nicht direkte Berührung, sondern durch eben, was Sie gerade ausgedrückt haben, wahrscheinlich mit positiven Gedanken auch.
Definitiv. Und Wir wissen heute neurologisch, dass unser Bewusstsein, also dass wir in unserem Körper, in unserem Geist, in unserem Kopf haben, nur ein Millionstel Teil von dem ist, was um uns herum ist. Deshalb ist es normal, dass wir viele Dinge erspüren. Manchmal halten wir die für spooky oder noch irgendwas Esoterisches. Ich glaube, das ist ganz normal. Diese positive Energie schenken Sie ihm und Sie für sich selber. Wenn Sie Menschen um sich herum haben, die Sie berühren und Sie lassen das zu, dann wünschen wir Ihnen beiden, dass es Ihnen damit dann auch besser geht. Denn das Los, das Sie haben, das Schicksal, das ist wirklich hart, definitiv.
Ja, alles Gute, Gottes Segen Ihnen, unserer Hörerin in den Schwarzwald. Wir kommen jetzt zu einer weiteren anonymen Hörerin aus der Gegend von Regensburg. Herzlich willkommen, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich habe eine große Familie, viele Enkel. Und bei allen, wie gesagt, ja, diese ganze, wie man richtig ausdrückt, gut. Eine sind noch in der Kirche, andere nicht. Und eine hat so großes Problem, seelisches und irgendwie, das war auch Esoterik oder irgendwas so. Und die kann nicht vom Weg gehen von dem. Und das macht mir wirklich, ich versuche alles und beten und so. Und ich weiß nicht, ob ich richtig das mache oder nicht. Aber die Kinder tun mir leid, weil irgendwie, das Böse ist leider oft stärker als das Gute.
Und also Sie haben, habe ich richtig verstanden, die Schwierigkeit jetzt konkret mit Kindern, die eben irgendwelche esoterischen Praktiken, Lösungen suchen?
Die tun mit dem, ja, beim Smartphone da irgendwie, na, die ist reingerutscht in etwas Böses. So wird ja Porno und alles,
Zugriffen. Also Sie machen Ihnen Sorgen, machen Ihnen Sorgen.
Ja, und dann, also, und ich merke schon, Therapeuten bei ihr, jetzt mit dem Corona kann nicht da Therapeutin wieder sein, aber ich mache mir große Sorgen aus dem Grund, weil ich versuche, wie gesagt, und als wirklich mit Gebet, mit allem, weil die geht auch rein, die Kirche, aber die ist trotzdem so gefangen, gestern habe ich gesprochen, die, der Mensch, ich habe Angst, dass er sich ganz aufgibt. Verstehen Sie? Glaube, weil es ist schwer. Es ist schwer.
Dann sind die Sorgen mit Sicherheit berechtigt und so hart das jetzt klingt, dennoch bringen Sorgen gar nichts. Sorgen sorgen dafür, dass wir mit uns nicht im Reinen sind, dass wir schlecht schlafen können, Appetitlosigkeit entwickeln, vielleicht sogar selber krank werden. Damit ist niemandem geholfen. Aus der Sorge heraus jetzt in eine Hilfe umzukehren, das ist gut. Sie beschreiben eine Therapie, die läuft wegen Corona nicht. Fast alle Therapeutinnen und Therapeuten können heute auch per Zoom oder ähnlichen Diensten online Rat geben. Es gibt auch psychologische Nothilfen, die sofort ohne Anmeldung, ohne Termin erreichbar sind. Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger, meine Frau ist Notfallseelsorgerin, war gestern noch im Einsatz, deshalb weiß ich das, sind ehrenamtlich rund um die Uhr, nicht nur über die Leitstellen, sondern oft auch die Gemeinden erreichbar. Meine konkrete Empfehlung, suchen Sie sich eine solche Person, mit der Sie zunächst sprechen. Also gar nicht Ihre Verwandtschaft, nicht die Betroffene, sondern Sie. Schildern Sie da, weil wir ja in der Sendung nur begrenzten Zeitraum haben, diese Problematik, damit Sie wissen, wie gehe ich jetzt richtig vor. Das Gebet ist gut, aber sie braucht ja, Ihre Tochter braucht ja wohl richtig Hilfe.
Das ist Enkelin. Enkelin,
genau. Und dafür brauchen Sie eine professionelle Unterstützung, die wir in Deutschland Gott sei Dank haben.
Ja, die hat schon die Therapeuten, bloß die kann jetzt nicht, die hat sich getroffen mit ihr bei mir da, aber die wegen, ja, Corona, die, wie sagt man, die Verbindung, aber ja, ich habe sie verstanden. Ich habe sie verstanden. Okay. Ich habe nur eins, denke ich, ich mache gut, weil ich versuche sie nicht immer bete für alle und ich glaube an Gebet.
Ja, wir auch. Das ist mit Sicherheit gut.
Ja, und dann, weil ich bin aufgewachsen, wo keine Kirche war, aber Glauben war von meiner Mama, wir haben daheim geglaubt.
Ja, das ist ein schönes Erbe, das Sie da mitbringen und dass Sie vielleicht spüren, dass ja die Enkel auch am Ende, dass Sie daraus Ihre Kraft schöpfen und dass Ihnen das Richtung und Halt gibt. Das wünschen wir Ihnen, alles Gute Ihnen, viel Segen für Sie und Ihre Enkelin. Und dann hören wir als nächstes Frau Braun aus Mannheim, die ich auch ganz herzlich hier in der Lebenshilfe begrüße.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, Hallo, hier ist Frau Braun aus Mannheim. Es ist Folgendes. Ich bin also seit 40 Jahren schon von meinem Mann getrennt, ja. Und er hatte anderes Schluss reingemacht ins Haus. Wir haben nicht mehr reingekönnt, die Kinder und ich und meine Mutter auch nicht. Und habe dann gewechselt, also sind dann daher gezogen, wo ich jetzt wohne. Das ist in Mannheim auf der Hochstädt. Und könnte ich eine Telefonnummer von Ihnen kriegen, wo ich privat mal mit Ihnen reden könnte, oder ist das nicht möglich? Ich weiß nicht, ich habe es versucht mit unserem Priester hier vor Ort, aber dass ich darüber reden kann, aber es klappt nicht. Und wir waren in Biblis verheiratet, ich müsste jetzt nach Biblis fahren und dort, ob ich von dort was kriege, aber wahrscheinlich gar nicht, denn von K7 habe ich es nicht gekriegt, da muss ich es noch einmal probieren. Wir hatten in Mannheim geheiratet und sind dann nach Biblis gezogen und hatten
Frau Braun, das, gewohnt. Frau Braun, das scheint ja ein speziellerer Fall. Frau Braun, Sie mich, das scheint ja ein speziellerer Fall zu sein. Das scheint ja jetzt ganz konkret zu gehen, um einen konkreten Fall, wo Sie wahrscheinlich auch konkrete Unterstützung brauchen, die eben jetzt im Radio in der Sendung nicht wirklich möglich ist. Herr Jäger sitzt neben. Ja, genau. Wir haben Sie verstanden.
Jäger telefonieren könnte.
Wir haben Sie verstanden, Frau Braun. Herr Jäger sitzt neben mir und nickt. Also bitte rufen Sie den Hörerservice an. Der hat die Kontaktdaten vorliegen unter 08328 921 110. Das ist der Hörerservice und da ist so grundsätzlich sind die Kontaktdaten von Herrn Jäger hinterlegt.
Und ich, Frau Braun, habe mir schon das Wesentliche notiert und freue mich auf Ihren Anruf dann.
Mhm. Dann danke für Ihren Anruf 089517. Also eben habe ich 08328921110 gesagt als Hörerservice. Manchmal schmeiße ich die Nummern selber durcheinander. 08328921110, der Hörerservice, und 089, also die Münchner Vorwahl, ist die Nummer zu dieser Sendung. 089517008008. Die hat auch Frau Martinez angerufen, die uns aus München anruft. Frau Martinez, grüße Gott.
Ja, grüß Gott, schon fröhlich. Ja, Herr Jäger, ich habe eine Frage. Ich bin jetzt doch sehr nachdenklich geworden, während ich Ihrem Vortrag zugehört habe. Ich habe mich gefragt, warum diese Form der Konfliktlösung, so wie Sie sie so schön dargestellt haben, offensichtlich nicht öfter gerade in scheinbar, sagen wir mal, unversöhnlichen politischen Positionen, die wir ja auch jetzt in der Gegenwart wieder haben, angewendet wird. Und ich finde das sehr schade. Ich habe neulich gelesen, dass man sehr hohe Summen für Beraterverträge ausgegeben hat oder noch immer ausgibt. Warum ist es nicht möglich, jemanden, wie Sie zum Beispiel, oder es gibt wahrscheinlich auch andere Menschen, hinzuzuziehen und dadurch vielleicht einer Lösung näher kommt? Denn ich habe den Anschein, es ist manchmal gar nicht erwünscht. Ich weiß nicht, was Sie für eine Meinung dazu haben, aber
Ja, die teile ich Ihnen gerne mit und natürlich allen Hörerinnen und Hörern. Erstens gibt es nichts, was teurer ist für ein Unternehmen als ein Konflikt. Vor allem ein Konflikt, der sich weiter eskaliert, der in so eine Art Eskalationssog mündet und wir bekommen es gar nicht mit. Denn dadurch gibt es hinterher meistens unvereinbare Positionen und dann braucht man Schiedsgerichte und so weiter oder die Tarifstreitigkeiten, von denen ich sprach. Insofern ist jedes Unternehmen aus meiner Sicht gut beraten, schon zu Beginn bei dem Ansatz eines Konfliktes sich professionelle Hilfe zu holen. Zweitens, ich arbeite als Coach jetzt 15 Jahre lang für unterschiedliche Bereiche, Kliniken, Kirche, Unternehmen, und ein Schwerpunkt ist Teamentwicklung. Denn wenn wir von vornherein darauf gucken, wie die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zueinander passen, wie sie miteinander arbeiten, ähnlich wie im Fußball, wie so eine Mannschaft fungiert, welcher Spirit, welcher Grundgedanke da ist, dann lassen sich prophylaktisch Konflikte verhindern. Insofern haben Sie meine vollständige Unterstützung, ein dreifach Ja, das sollte viel mehr genutzt werden, und sicherlich nicht nur in der Politik und Wirtschaft, sondern auch im privaten Umfeld. Es gibt für viele, die uns jetzt zuhören, die mit Sicherheit Probleme zu Hause haben, also im Konfliktsinne Probleme zu Hause, Beratungsstellen von der Caritas, von der Diakonie, die ausgebildete, professionelle Leute haben und in der Regel das Ganze kostenfrei anbieten.
Mhm. Ja, es hat mich jetzt bestätigt, was Sie gesagt haben. Und ja, man könnte es natürlich den Verantwortlichen ja auch mal vielleicht näher bringen, dass sie das tun sollten. Aber gut, man hat natürlich nicht die Möglichkeit, ohne weiteres Leute anzusprechen. Ich würde es gerne tun. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Dürfen Sie gerne tun. Ja, klasse. Wir danken auch.
Danke, Frau Martinez. Alles Gute. Viele Grüße nach München. Und dann hören wir eine weitere Hörerin, die uns anonym anruft aus dem Norden Deutschlands. Sie sind jetzt auf Sendung. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Herr Jäger, ich wollte Sie bitten, ob Sie eventuell für mich eine Lösung haben. Also ich bin jetzt 2 Jahre in einer neuen Stadt und war 40 Jahre in Berlin. Und dort wollte ich eigentlich in der Kirchengemeinde auch gar nicht mehr sein. Also ich wurde ausgegrenzt, weil ich nicht immer anwesend war. Durch Schichtdienst als Krankenschwester musste ich öfter in andere Gemeinden zum Sonntagsgottesdienst. Da gab es noch gar keine Vorabendmesse. Also ich bin da so unglücklich gewesen und wollte eigentlich ganz aus der katholischen Kirche austreten. Nun bin ich hier doch geblieben in dieser neuen kleinen Stadt und fühle mich in der Kirchengemeinde auch nicht wohl. Es ist eben ein Bistum, möglicherweise ist da also ein Gerede. Es war von Anfang an eine Ausgrenzung. Ich wurde wirklich ausgegrenzt, nicht angesehen, weggedreht, bevor... Ja, mein Kommunionhelfer wollte ich schon gar nicht zur Kommunion nehmen, weil ich dachte, wer so ist, kann ich ja gar nicht die heilige Kommunion nehmen. Und jetzt ist wieder so ein Konflikt entstanden, wo ich eben einfach denke, ich komme da überhaupt nicht alleine klar. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ist natürlich, die Sendung kommt jetzt heute gerade richtig für mich. Also es ist so, dass ich jetzt denke, ich brauche da wirklich auch professionelle Hilfe. Ich weiß bloß jetzt nicht ganz genau in der soll ich nachher nochmal meine Adresse angeben, oder?
Also Sie möchten auch gerne mit Herrn Jäger Kontakt aufnehmen?
Ich würde mit Herrn Jäger natürlich gerne Kontakt aufnehmen, aber es wäre ja so viel zu schildern. Also ich fühle mich unschuldig und werde irgendwie also von Menschen also so missachtet und ausgegrenzt, und eigentlich habe ich das den Eindruck, gibt es, also ich kenne die natürlich alle mit Namen, so ein Gerede, aber ich bin Meinung, ich habe keinen Anlass dazu gegeben. Ja, das ist irgendwie, ich habe mich hier korrekt verhalten. Also, und man spricht nicht mit mir, man hat in 2 Jahren noch nicht mal gefragt, wie es mir geht. Also nur ganz wenige Leute, zu denen ich, aber ich habe die nicht belastet mit meinem Problem. Ich habe nicht gesagt, der und der ist so und so zu mir. Das wollte ich denen auch nicht antun. Dann sind die ja verunsichert und wissen gar nicht richtig, was gut und böse ist. Ja, wobei ich eben ohne mein Gebet an den Glauben, an den lebendigen Gott, wäre ich eingegangen. So schlimm war das jetzt.
Ja, und das darf natürlich gar nicht passieren. Also, dass Sie leiden, das kriegen wir mit. Nicht nur an Ihrer Stimme, sondern auch an der Situation. Und wenn Sie so lange Zeit in Berlin waren und haben da Ähnliches erlebt und jetzt in der kleinen Stadt, dann scheint da ja irgendeine Ursache eine Rolle zu spielen. Etwas, das mit Ihnen zu tun hat und auch gerade mit dem Blick der anderen. Da Sie gesagt haben, Sie arbeiten als Krankenschwester, weiß ich, dass Sie viel Menschenkontakt haben können.
Jetzt bin ich schon Rentner. Früher in
Berlin oder arbeitete.
Konnte ich nicht in der Gemeinde so viel Kontakt haben zur Gemeinde am Wochenende, weil ich im Schichtdienst gearbeitet habe. Und das war vielleicht auch die Ursache, also für diese Küsterin, also so mit mir umzugehen, wie sie mit mir umgegangen ist. Und das Allerschärfste war ja, dass eine Freundin dann die Adresse gegeben hat.
Und lassen wir vielleicht ganz kurz Herrn Jäger noch ausreden in dem, was er Ihnen sagen wollte.
Das, was ich Ihnen empfehle, ist tatsächlich, also Sie können gerne auch beim Hörerservice anrufen und meine Nummer darüber bekommen, meine Telefonnummer, oder mir eine Mail schreiben. Da vor Ort, wo Sie jetzt sind, da brauchen Sie eine Unterstützung. Und nicht in der Person begründet, sondern Kraft des Amtes, das ihm verliehen wurde und das wiederum durch die Weihe, ist ihr Erstansprechpartner der Pfarrer bzw. der Pastoralreferent, wer bei Ihnen in dieser Gemeinde an diesem Kirchort zuständig ist und Verantwortung übernimmt. Sie können sich gerne darauf berufen, von Christian Jäger aus Recklinghausen einen schönen Gruß bestellen. Ich hätte gesagt, dass der Kollege oder die Kollegin sich bitte die Zeit nimmt, um mit Ihnen darüber zu reden, denn die kennen ja die Situation vor Ort. Vermutlich kennen sie sich auch gegenseitig und dann muss eine christliche Lösung gefunden werden. Ich habe vorhin gesagt, Christen beziehen Stellung, Christen und Christinnen zeigen Kante, das ist richtig. Wir sind aber auch die Größten, wenn wir unseren Job ernst nehmen, im Sinne der Versöhnung. Und gerade in einer christlichen Gemeinde darf es sowas, wie Sie schildern, absolut nicht geben. Egal wie jemand aussieht, egal wie er sich verhält, er ist, franziskanisch gesprochen, meine Schwester, mein Bruder.
Ja, danke für Ihren Anruf. Wir hoffen, dass Sie weiterkommen. Ich werde am Ende die Nummer des Hörerservices noch einmal durchgeben. Wir hören aber auch schon ein bisschen mit, Herr Jäger, bevor wir zu den nächsten Hörern gehen. Es gibt manchmal so Probleme, die wiederholen sich im Leben immer wieder. Man kommt immer wieder rein, immer wieder rein. Ich kenne das durchaus auch. Also es gibt durchaus auch Sachen, wo ich merke, das kommt irgendwie immer wieder. Bin ich es beim einen los, kommt es beim nächsten wieder auf. Da scheint es manchmal so etwas zu sein, was wir so lange wieder vorgelegt bekommen, bis wir selber auch was gelernt haben daran. Vielleicht auch eine Chance dann darin, dass man sieht, aus der Opferhaltung rauszukommen und sich zu sagen, aha, hier kann ich etwas in die Hand nehmen, da kann ich etwas, nämlich am anderen was zu bewegen, das ist immer sehr schwierig, aber bei sich selber kann man ja immer arbeiten.
Vollkommen richtig. Und wir können diese Opferhaltung oder auch die Täterposition, die man uns so gibt, nicht abduschen. Es kommt immer wieder, weil es haften bleibt. Es kommt von innen. Selbstwirksamkeit ist das Stichwort. Sich selber klarer zu werden, häufig im Rahmen mit therapeutischer oder sonst wie Hilfe reflektiert. Zu gucken, warum passiert mir das? Das kann ich meistens alleine gar nicht sehen. Also es gibt einen Teil von uns Menschen in unserer Persönlichkeit, wir nennen den ausgehend von dem weltberühmten Johari-Fenster, das Fenster B, der blinde Fleck. Da kommt unsere Wirkung auf andere zum Vorschein, die wir nicht persönlich kennen und die wir deshalb auch nicht beeinflussen können. Wir haben das in einer vorherigen Sendung mal angedeutet. Und wenn es dann darum geht, diesen Weg zu gehen für sich selber, brauche ich jemanden, der mir dieses Spiegelfenster sichtbar macht, der mir zeigt, guck mal, so verhältst du dich zum Beispiel, wenn du in der Gemeinde agierst. Oder so bist du zu Hause als Mama und als Papa. Dinge von mir, die ich nicht kenne, die mir auch nicht gut tun auf den ersten Blick oder aufs erste Hören, die mir aber dann die Chance ermöglichen, daran etwas zu ändern. Und die Mehrheit der Menschen, die sich selber weiterentwickeln, bezogen auf ihre Werte, ihre Vorstellungen, ihre Zielsetzung in die Richtung, die sie gut finden, die erleben das Leben dann auch leichter. Gerade jetzt in Corona wird immer wieder versucht zu sagen, haben wir denn nicht auch positive Effekte? Also bei uns ist es so, beide Kinder haben kochen gelernt, das ist toll. Ich denke, sie hätten es später auch gelernt, also dafür brauche ich kein Corona. Eins ist mit Sicherheit so, wir lernen mit dieser ungewöhnlichen Situation, wenn wir denn nicht daran erkranken und zugrunde gehen, klarzukommen. Und auch das kann innerlich stärken. Auch das kann uns eine Position geben, ohne die Reflexion von außen, wo wir sagen, boah, tschakka, wir haben das geschafft. Und dann schaffe ich noch ganz andere Sachen.
Mhm. Dankeschön, unsere Anruferin. Alles Gute. Und wir kommen zu einer weiteren anonymen Hörerin, die uns aus der Moselgegend anruft. Guten Morgen.
Auch Guten Ihnen. Morgen. Ich wollte ja meinen Namen nicht nennen, obwohl es mir eigentlich egal ist. Sagen wir Irene. Ich habe über 80 Jahre alt und habe zwei Kinder, die sind zu Anfang 50. Das Mädchen hat also Kunst studiert, Malerei und so weiter. Und der Sohn ist Pianist geworden und noch einiges da. Ist jetzt egal. Ich wollte Ihnen nur sagen, das ist jetzt wichtig zu wissen. So, da ich sehr, sehr krank bin und vielleicht nicht mehr lange lebe, muss ich mir langsam Gedanken darüber machen, wie ich hier den Rest meines Lebens verteile. Und sage zu der Tochter so ganz, ganz einfach am Telefon, und das Klavier kriegt der Sohn, all dein Bruder. Und da sagt sie, damit bin ich nicht einverstanden. Und knallt den Hörer ein, das Ganze ist jetzt bestimmt anderthalb Jahre her. Und seitdem habe ich von ihr nichts mehr gehört. Mir wurde nicht zum 80. Geburtstag gratuliert, nicht zu Weihnachten, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, und ich leide da sehr drunter. Also,
das ist sehr nachvollziehbar. Darunter würde ich auch leiden.
Ja, ne?
Mit Sicherheit ist das ganze Thema rund um das Piano gestrickt. Also das Klavier selber ist nicht der Auslöser, sondern Aha. hat in ihrer Tochter etwas angetriggert, das ich von hier aus nicht beurteilen kann. Denn diese, vermutlich hat es was zu tun mit Ungerechtigkeit oder ich hänge doch auch so dran. Vielleicht denkt sie, ihr Bruder sei bevorzugt worden. All das ist möglich und das ist schon lange in ihr drin. An der Reaktion, die Sie beschreiben, nicht mal zum 80. zu gratulieren, seit anderthalb Jahren Funkstille zu halten, zeigt sich eine schwere Verletzung auf beiden Seiten. Und gerade, man sagt so, Blut sei dicker als Wasser. Sie sind sich ja unglaublich verbunden, jetzt in Ihrem Zustand, den Sie beschreiben, schwer krank. Wir haben gehört, man kann dafür beten, das ist gut und das empfehle ich auch. Das andere ist, schreiben Sie Ihrer Tochter einen Brief oder finden Sie einen Mittelsmann, der Ihrer Tochter eine Nachricht von Ihnen überbringt, nämlich, dass Sie sehr gerne mit ihr Kontakt haben möchten, nicht aufzwingend, sondern einladend. Also alle Türen, alle Herzen öffnen, lass uns sprechen. Und das Thema, wenn das zustande kommt, darf beim ersten Mal auf gar keinen Fall das Klavier sein und auf gar keinen Fall irgendwelche Erbfragen, sondern nur ein Mutter-Tochter-Thema.
Ja, die Beziehung ist sehr schwierig, weil sie hat auch von klein auf, wenn ich mal schwer krank war, sagen wir mal, sie war schon schulpflichtig und ich brauchte ein Medikament aus der Apotheke, ich war, sagen wir mal, so bei 40 Fieber mit weiß ich was allem, ja, wo man wirklich sich nicht mehr rühren kann. Da hat sie gesagt, hat sie einfach nicht geholt, ne? Also sie war immer eigentlich gegen mich von klein auf. Und ich habe das nicht verstanden. Sie ist das erste Kind. Ich war 3 Jahre nur mit ihr beschäftigt. Ich habe keinen Beruf ausgeübt. Ich habe mich nur um das Kind gekümmert. Und der Sohn kam dann erst. Die beiden verstehen sich auch ganz gut. Aber der Sohn ist vollkommen anders. Auch jetzt in meiner Krankheit. Der kommt und der kümmert sich um mich. Und der fragt mich und ist liebevoll. Weil auch Jesuitenschüler, das merkt man, das gab es leider für Mädchen nicht.
Ja, und kann er denn vermitteln zwischen Ihnen?
Sie macht gar nichts, überhaupt nichts. Sie will nur haben.
Kann Ihr Sohn zwischen Ihnen vermitteln? Ist das möglich?
Nein, er macht das leider nicht. Er sagt, er will damit nichts zu tun haben. Er hat früher schon oft gesagt, Mama, das hast du wirklich nicht verdient. Wir haben Elektra in der Philharmonie, glaube ich, gesehen. Und dann sagte er, Mama, das ist ja wie bei uns. Das hast du wirklich nicht verdient. Das hat mir damals gut getan, dass es mal einer einsieht, dass ich es nicht verdient habe. Sie ging auch umher, schon als Schulkind, überall zu den Nachbarn und sagte, was er für eine schlechte Mutter hatte. Habe mich dann viele Leute sehr schlecht angeschaut. Andere, die mich wirklich kannten, genau das Gegenteil. Ja, also ich habe da immer gelitten und immer meinen Mund gehalten. Dazu da gar nichts. Immer liebevoll geblieben, gebetet. Und ihr auch gut zugeredet wieder, aber ja, naja.
Aber offensichtlich, ich meine, das höre ich schon raus, auch ist es da, gibt es da schon ein liebes, gutes Kind und ein schwieriges Kind. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dieser Rolle rauszukommen, also ob es berechtigt oder unberechtigt man in dieser Rolle sitzt, ist gar nicht einfach. Ich stelle mir vor, wenn man jemand ist, der da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht war am Anfang Eifersucht auf das jüngere Kind oder sowas. Das kann ja sein, eben die Mutter hat sich 3 Jahre liebevoll gekümmert, dann kommt der Kleine, dann muss man sie teilen. Ist ja auch nicht einfach und wenn das Kind dann anfängt, da eine Entscheidung zu treffen, die für die es sich vielleicht auch selber verurteilt und hasst, kann ja sein, dass es dann selber sieht, das ist falsch und dann aus Trotz dann erst recht weitermacht oder was weiß ich, was da für Sachen. Ich meine, man ist rein fantasiert, aber da können ja alle möglichen Dynamiken sich abspielen und vielleicht hilft es auch zum Verständnis, dass es gar nicht so leicht ist, da rauszukommen und dann sich einzugestehen, ich habe meiner Mutter Unrecht getan. Mein Bruder ist ja nicht nur, weil die Mama böse ist, der liebe Junge, sondern er verhält sich ja tatsächlich sehr viel lieber. Also auf diese, vor allem wenn das frühkindlich schon ist, da rauszukommen und einen anderen Weg zu gehen, ist wahrlich nicht einfach.
Und wir können, egal wie wir vorgehen, den anderen nicht dazu zwingen. Das ist nicht möglich. Wir können einen Dialog anbieten. Ich sagte ja offene und offene Herzen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie Ihren Anteil geleistet. Dass Sie darunter leiden noch einmal, ist vollkommen nachvollziehbar, bringt Sie aber auch nicht weiter. Wenn Ihre Tochter diese Entscheidung für sich getroffen hat, Sie haben gesagt, sie ist Anfang 50, ich werde dieses Jahr 50, wir sind mittlerweile erwachsen geworden, dann dürfen wir auch diese Haltung haben, ob sie jetzt den anderen Akteuren passt oder nicht. Möglicherweise leidet ihre Tochter darunter, vielleicht verdrängt sie das. Deshalb noch einmal, ich würde auf jeden Fall über einen neutralen Kanal, geschrieben oder vermittelt, mit ihr Kontakt aufnehmen, um ihr vielleicht sogar zu signalisieren, ich hätte gerne mit dir Kontakt, und nichts aufzuarbeiten, nicht böse, nicht vorwerfend, nicht sich selber beschuldigend. Immer wenn es um die Schuldfrage geht, sind wir Menschen schlecht. Das haben wir nicht drauf. Mit dieser, wer ist schuld und wer hat gesündigt? Jesus hat uns ein ganz klares Vorbild gegeben, wenn ich ihn nochmal zitieren darf, bei der Frage des Blinden. Und die Jünger fragen, wer hat denn gesündigt? Er im Mutterleib oder haben seine Eltern gesündigt? Also irgendwie muss das Schlimme ja einen Grund haben, eine Ursache, irgendwie von Gott geschickt. Und Jesus erklärt jetzt in meiner Sprache, was für ein Blödsinn. Keiner hat gesündigt, weder er noch seine Eltern. Und wie soll das überhaupt möglich sein? Sondern die Heilkraft, die Wirkung Gottes, seine Barmherzigkeit soll an ihm erkennbar werden. Das heißt, übertragen, gar nicht über Schuld nachdenken, sondern maximal den Dialog wieder aufnehmen. Mhm. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
Jetzt ist es, ich sage als Mutter vielleicht noch was dazu. Ich kann mir vorstellen, dass man, es ist natürlich sehr schwer, wenn einem das Kind ständig ins Gesicht schlägt, dass man eine schlechte Mutter gewesen sei. Das fasst jeden an. Also das, wenn meine Kinder machen das auch ab und zu, vielleicht nicht so konsequent wie ihre, aber das fasst einen durchaus an. Und dann ist es sehr schwer, dann da rauszukommen aus dieser eigenen Verletztheit. Aber ich glaube, wenn man es schafft, dann sich einfach in den anderen, manchmal ist es ja so, der andere ist ja so anders und deshalb so unbegreiflich, aber manchmal gelingt es trotzdem, irgendetwas von dem zu erspüren, was ihn wirklich bewegt. Also das Gefühl, ich bin hier immer die Böse gewesen und ich komme hier nicht raus und ich bleibe jetzt einfach da drin, nämlich darin kann ich mich in meinem Trotz einfach besser wohler fühlen und finde mich besser zurecht, als in dieses unbekannte Feld der Versöhnung rauszuziehen oder so, was auch immer das sein mag. Manchmal spürt man das beim anderen, wenn man versucht, eben von seinen eigenen Gefühlen ja, da irgendwie einen inneren Abstand von zu gewinnen und sich vorzustellen, man ist jetzt jemand ganz anderes und versucht einfach mal diese leere Stuhlmethode,
genau,
ne, ist das
ist
ja,
richtig, ja,
zu spüren, dann ich setze mich mal hin und setze mich mal auf die, ich sag meiner Tochter alles, vielleicht kann das ja auch da mal funktionieren, wenn der andere einfach nicht erreichbar ist, weil er nicht will, vielleicht hilft ja diese leere Stuhlmethode auch dem anderen, sich trotzdem anzunähern irgendwie.
Sie inspiriert in jedem Fall und bringt sie auf neue Gedanken und meistens sogar auf sehr zielführende Ideen.
Wir wünschen Ihnen das, alles Gute Ihnen und ja, viel Segen für den Weg mit Ihrer Tochter. Und dann hören wir noch ganz kurz zum Schluss, leider ganz kurz, weil die Sendezeit fast um ist, Frau Fechner aus Heidelberg.
Ja, ist Gott. Ach Gott, ja, wenn ich mich jetzt so kurz fassen muss. Ja, also ich will aus der Opferrolle raus.
Wir hören Sie fast gar nicht, Frau Fechner.
Ich habe nur das Handy. Ist es besser so?
Jetzt ja. Hören wir Sie.
Ja, also mein Mann ist ausgezogen.
Jetzt hören wir Sie gut, genau. Aber Sie müssen wirklich leider ganz kurz.
Ja, 7 Jahre mit der Option, Martina, wir teilen unser Vermögen auf. Wir haben 4 gemeinsame Kinder. Einer ist schwerstbehindert, du bist für die Pflege zuständig. Ich habe das meine ganzen Berufe aufgegeben nach der Geburt unseres 3. Sohnes. Dann kam der 1. Schlag, Scheidungspapiere, es ist kein Geld da. Er ist Besitzer vom Haus und, und. Und das zieht sich durch bis jetzt. Er entmündigt, er stellt Unterhalt ein. Ich versuche das immer im Dialog wieder. Jetzt hat er mir klipp und klar wieder eingestellt. Du kriegst nichts. Wenn du Rente hast, alles paletti. Ich habe noch keine Rente. Also er entmündigt mich, wo er kann. Er schreibt an die Gerichte, was ich schuld bin, dass er krank ist, der Sohn. Und alles Quatsch, alles Quatsch. Jetzt Ihre Frage. Ich will das einfach, das System mal durchfühlen. Was will der Mann überhaupt von mir? Was ist mit dem? Er soll mich doch mal in Ruhe lassen. Wir könnten beide gut leben mit unserem Vermögen. Aber alles gehört ihm. So, fertig, aus. Die Kinder kriegen auch nichts, also ja, von daher.
Frau Fechner, wir müssen es leider jetzt ganz, ganz kurz machen. Vielleicht klingt das auch nach einem längeren Gespräch an sich als einem, das man hier auf Sendung nur führt, aber vielleicht ein paar Grundgedanken von Herrn Jäger.
Erster Grundgedanke, der sofort ins Ohr kommt, das ist eine juristische Frage. Und Sie brauchen nicht nur einen, sondern mehrere gute Anwältinnen und Anwälte, die Ihnen da zur Seite stehen, wenn es vor Gericht geht und so, wie Sie das beschrieben haben. Entmündigen, du bist schuld an der Behinderung des Sohnes, da ist wieder der Begriff Schuld, geht gar nicht. Welche Beweggründe Ihr Mann hat, kann ich von hier aus maximal mutmaßen und das möchte ich nicht live on air tun. Was definitiv aus Ihrer Sicht zu tun ist, neben der anwaltlichen Hilfe, ist noch einmal für sich klar zu formulieren, was möchte ich denn? Also bereiten Sie einen Zielkatalog vor. Das und das und das, richtig tabellarisch sind die Punkte, die will und muss ich erreichen. Unabhängig davon, was selber kommt, also Rente, die wird ja irgendwann ausgezahlt, sondern was Sie wirklich bewegen wollen, gerade auch im Umgang mit Ihrem Mann. Und wenn Sie das haben, dann suchen Sie sich einen guten Rechtsbeistand, dass es nicht nur um die Kohle geht, um das Geld, sondern wirklich um den Umgang miteinander, gerade der Liebe der Kinder wegen.
Danke, Frau Fechner, für Ihren Anruf. Ja, Ihnen viel Kraft und Segen auch für das, was Sie jetzt noch angehen müssen. Das sind ja so endlose Geschichten, die müssen irgendwann mal abgeschlossen sein. Sonst wird man ja wahnsinnig. Alles Gute Ihnen, dass Sie da weiterkommen. Wünschen wir Ihnen. Sie können die anderen Sendungen mit Herrn Jäger nachhören unter www.horeb.org. In der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Leben in Beziehungen. Da finden Sie dann auch in Kürze diese Sendung zum Nachhören. Nochmal die Nummer vom Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 110, für die weiteren Infos 08328 921 110. Vielen Dank, Herr Jäger, für die Sendung mit Ihnen.
Ich danke auch sehr, Frau Fröhlich.
Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen alles Gute.